der FTS-Cast vom Campus Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 37. Folge des FTS-Cast. Und auch heute geht es weiter mit einer neuen Folge in der Alumni-Serie. In der Alumni-Serie, wie viele von euch wissen, laden wir Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs ein, über ihre Erfahrungen nach dem Studium zu reden und ihren Weg in die Berufswelt zu schildern. Und da bin ich heute wirklich sehr, sehr erfreut, Anna Papapaschalis als Gast beim FTS-Cast begrüßen zu dürfen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo Didi.
Anna hat 2016 den Emma-Konferenzdolmetschen am FTSK absolviert mit den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch und Griechisch als Hörerin und arbeitet jetzt aktuell unter anderem als Content-Marketing-Consultant in der Schweiz, ein Sprachennerd mit Leidenschaft für Content-Marketing, wie sie sich selbst auf LinkedIn bezeichnet. Sie ist aber außerdem akkreditierte Übersetzerin und Dolmetscherin für das Sprachenpaar Englisch und Deutsch in der Schweiz. Sie hat lang als Live-Untertitlerin und Schriftdolmetscherin gearbeitet, als Kreatorin, Lektorin und Webredaktorin und natürlich auch als freiberufliche Übersetzerin und Dolmetscherin. Wow, Anna, was du alles gemacht hast. stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich noch nicht so kennen. Also was macht dich eigentlich aus? Wer bist du eigentlich? Vielleicht erzählst du etwas über deinen griechischen Nachnamen.
Ja, genau. Also, hallo. Und erstmal noch kurz eine Mini-Korrektur. Offiziell habe ich den griechischen Nachnamen gar nicht mehr. Ich habe nämlich geheiratet 2021 und halt seitdem in Hybel. Aber es gibt natürlich Sinn, im Germersheim Kontext den Mädchennamen zu verwenden, weil man mich darunter kannte, genau, und man da auf die griechischen Wurzel außer. Ja, genau. Mein Vater kommt aus Griechenland ursprünglich und dementsprechend hatte ich eigentlich schon recht früh so eine Verbindung zur Sprache und bin auch zweisprachig aufgewachsen, auch wenn Deutsch auf jeden Fall die stärkere Sprache und die klare Muttersprache ist. Hast du wahrscheinlich auch gehört, als wir bei der Vorbereitung ein bisschen griechisch geworden waren.
Ja.
Genau. Und dann, ja, die Leidenschaft für Sprachen war schon immer da und hat sich dann eigentlich schon in der Schule rauskristallisiert, dass ich in die Richtung gehen möchte und da war Germersheim so die offensichtliche Wahl, vor allem, weil ich schon recht früh wusste, dass ich dolmetschen möchte.
Von all diesen Stationen, die du jetzt in deinem beruflichen Werdegang durchgangen bist, was ist deine aktuelle Station? Als was arbeitest du gerade und was machst du in deinem Berufsalltag? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe tatsächlich noch mehrere Standbeine, auch aktuell. Also es ist nicht nur eine chronologische Entwicklung, sondern auch Status quo. Ich habe eine 60% Teilzeitanstellung als Content Marketing Consultant in meiner SEO-Agentur. Dann bin ich noch als Behördendolmetscherin stellenweise angestellt. Das ist in der Schweiz so ein bisschen, das heißt einfach nur, dass man nicht ein fixes Pensum hat, sondern auftragsbasiert zum Einsatz kommt, aber trotzdem in Anstellungsverhältnis. Und da dolmetsche ich konsekutiv bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Also, vor allem bei Einvernahmen nennt man das hier, die das beibringen können von Personen in Prozentzielen oder eben bei der Polizei. Und bin auch noch weiterhin selbstständig unterwegs. Ich habe eine Einzelfirma angemeldet und mache da eigentlich alle Sprachdienstleistungen, die ich im Repertoire habe, also Konferenzdolmetschen. Ab und zu noch ganz selten noch übersetzen. Das ist tatsächlich inzwischen nicht mehr oft der Fall. Und sonst vor allem auch Lektoratsarbeit, die rund als Text hatten. Genau. Das sind so meine drei Pfeile.
Drei Pfeiler.
Aber du hast nach dem Alltag gefragt, wie man sich das vorstellen muss.
Ja, genau. Ja, wie sieht so dein Alltag aus mit drei Standbeinen, wie du es genannt hast?
Ja, also es ist tatsächlich so, wie es schon klingt. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich drauf an, was mal ansteht. Also wenn es jetzt, sag ich mal, eine normale Woche ist, 60% bei der Arbeit in der Agentur, dann bin ich also eigentlich ein normaler Bürojob, Agenturjob. Ich habe meine E-Mails, ich arbeite auf Briefings, ich arbeite nach Texten, ich führe Interviews mit Kundinnen und Kunden, um dann Blogartikel zum Beispiel zu schreiben oder Landingpages in der Art Meetings. Das ist so das Klassische, was ich noch hätte. Wenn ich gerade ein selbstständiges Projekt habe, dann stempel ich sozusagen bei meiner angestellten Arbeit raus und bin daheim in meinem Homeoffice als selbstständige Texterin, Lektorin, Übersetzerin. Seit ich einen Dolmetsch-Einsatz habe, dann bin ich meistens vor Ort. Also dann hatte ich diesen klassischen Dolmetsch-Einsatz. Und bei den Behörden ist es auch vor Ort, dann vielleicht an einer Polizeistation oder ins Polizei- und Justizzentrum hier in Zürich und bin da bei den Erstbehörden dabei. Also es ist wirklich kein Tag wie der andere und es hängt immer sehr davon ab, wie es läuft. Und natürlich kannst du dir auch vorstellen, es ist oft Murphy's Law, dann ist in einer Woche irgendwie alles und dann egal, wie man es fungiert. Genau. Achso, und noch, ich will gar nicht zu lange labern, versteckt, Entschuldigung, aber ganz kurz noch als Erklärung. Ich arbeite insgesamt noch 80%. Also hier in der Schweiz sagt man das immer über die Prozente. Und 20%, also ein Tag in der Woche, beziehungsweise 2,5 Tage, bin ich für die Kinderbetreuung zuständig. Ich bin für Sohn. Und mein Mann und ich arbeiten beide 80% und kümmern uns je ein Tag. Und viel und dann wirst du dann die Kammer.
Das heißt, Mama ist sozusagen auch ein unbezahlter, freiberuflicher Nebenjob.
Genau. Bei LinkedIn gab es ja mal vor kurzem die Initiative, dass man Arbeitgeber Unpaid Care Work einstellt. Das heißt, 20% Teilzeit habe ich unter der Woche auch gemacht, Unpaid Care Work als Arbeitgeberin.
Okay, ich verstehe. Kommen wir mal zurück zu dem Content Marketing Consulting. Also, ich meine, es ist ein fancy Titel und das klingt sehr spannend, aber was genau machst du denn da? Also, welches Marketing-Content consultest du da?
Ja, das stimmt. Gerne heutzutage, alles immer schön Englisch. Im Endeffekt, vielleicht hilft es zu sagen, woher das kommt oder warum ich überhaupt das hier in Frage kam, diese Stelle anzunehmen. Und zwar habe ich für diese Content-Marketing-Agentur davor als zweitbesiedelte Texterin gearbeitet. Also es kommt wirklich so auf die Dinge raus, dass irgendwann ich mir gedacht habe, wenn du Texte gut übersetzt hast, dass du irgendwann kannst du gerne auch selber schreiben. Sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, über wie ich da hingekommen bin. Aber jedenfalls war dann der Schritt eigentlich auch gar nicht mehr so weit von dem reinen Ausformulieren von Briefings und Storylines für Kundinnen und Kunden, eigentlich auch dahin zu gehen, zu sagen, hey, ich kann vielleicht mit Ihnen sprechen oder euch beraten, was ihr da am besten in eurem Inhalt reinschreibt, damit das bei den Userinnen und Usern gut ankommt. Da bin ich auch noch im Lernprozess, dann lerne ich jeden Tag viel dazu, weil ich ja eigentlich Quereinsteigerin bin in dem Sinn, dass ich kein Marketing gelernt habe. Genau, aber es ist eigentlich, wenn man Texte und Struktur und Sprache gerne mag und da gewisse Erfahrungen auf der Ebene hat, dann ist der Schritt dann gar nicht mehr so weit. Das heißt, ich helfe Kundinnen und Kunden der Agentur, für die ich arbeite, zu entscheiden, welche Themen sind relevant für euer Produkt, für euren Service, was googeln auch die Userinnen und User. Also wir haben ja auch diesen SEO, diesen Search-Ansatz mit drin, dass man auch sagt, okay, womit kann man da gut ranken bei den Suchmaschinen? Und entsprechend dann die Briefings verfasst, die Inhalte mit der Expertin oder Experten abholt und auch die Texte teilweise selbst formuliert.
Und das sind alles Texte, die für die Online-Nutzung gedacht sind, also so Blogs und Webseiten? Oder geht es auch so in die Richtung Texte, die auf Social Media oder Captions veröffentlicht werden? Was ist für eine Textsorte?
Also es ist eigentlich hauptsächlich Website-Texte und Blogartikel, weil das auch die sind, mit denen man langfristig ranken kann bei den Suchmaschinen, weil man immer wieder relevanten Content sozusagen bietet oder auch in dem Umfang, dass es relevant ist. Also das können Landingpages sein zu bestimmten Produkten oder eben dann Blogartikel. Manchmal haben wir auch sowas wie White Paper, aber die sind dann auch eigentlich Thema für den Online. Social Media haben wir ein bisschen weniger, das ist wenn dann so ein bisschen so ein Threadkick, dass man auch mal noch den Teaser mit dazu textet zu den Blogartikel und Captions, also dann immer so Untertitel wahrscheinlich, oder? Oder Skripte oder so Sachen, das machen wir jetzt zum Beispiel gar nicht, weil man jetzt durchaus wirklich dieses Search-Komponente ist, also die, wie man organisch gut performt. Also heißt nicht über Paid, also nicht über bezahlte Anzeigen im Internet, sondern wirklich, wenn man so als von Google, hauptsächlich von Google, als so relevant eingestuft wird, dass man als Trying to Plank will.
Ich nehme mal eine Frage vorweg, die vielleicht an dieser Stelle auch ganz gut passt, und zwar: Wie beeinflusst ist dieses Feld von oder durch KI? und Large Language Models. Okay. Also benutzt ihr sowas im Alltag, um Texte zu verschreiben? Ist es etwas, was ihr den Kunden vielleicht auch sogar empfehlt in bestimmten Kontexten, dass man vielleicht irgendwie so eine Vorerstellung dieser Texte mit ChatGPT oder anderen Large Language Models erstellt und sie dann posteditiert? Wie ist das überhaupt so ein Konzept oder gar nicht?
Doch, also es kommt immer mehr. Wir nutzen das teilweise auch entweder als Inspiration. Also neulich habe ich so eine Analogie gesucht und ist mir kein Bild eingefallen. Dann für so ein Finanzthema und dann habe ich ChatGPT gefragt, so hey, gib mir meine gute Analogie für, ich muss erst die Basis-Sachen lernen, so ich das und das machen kann. Und dann hat er mir Bilder gegeben und alles davon habe ich dann tatsächlich genutzt. So wie das im First Draft ist, am Ende bist du wieder dran, doch noch was Besseres eingefallen. Also so für die kreative Arbeit, um Blockaden zu überwinden oder einfach auch mal noch ein paar andere Infos zu kriegen, ist auf jeden Fall super. Je nachdem, wie standardisiert die Texte sind oder ob es zum Beispiel ein Format gibt, was immer wieder kommt, kann man das eigentlich auch gut nutzen, um wirklich dann mal einen First Draft zu kriegen oder ein Outline oder auch ein Briefing, damit man nicht alles wieder von null tippt. Genau, also wir nutzen es auf jeden Fall als Tool, aber wir fühlen uns ehrlich gesagt jetzt nicht super bedroht davon, weil genau in der Branche das ja ist, dass man sich versucht, von der Konkurrenz abzunehmen. Mhm. Und im Moment ist es schon so, dass es oft dann noch so ein bisschen einheitsbrei ist, beziehungsweise so, man nennt das auch Copycat-Content, also dass dann wirklich alle zu dem Thema, also jetzt zum Beispiel, wir arbeiten viel für Banken, zur Sicherung, danach hast du zum Beispiel das Thema, was ist eine Hypothek oder was muss ich ausprobieren, welchen Hauskauf zum Thema Hypothek. Und dann, wenn du halt ChatGPT und so nutzt, dann kriegst du einfach immer nur die Inhalte, die sowieso schon ganz quasi mal in Hirschen jetzt stehen. Und damit gewinnst du halt auf Deutsch sogar keinen Blumentopf mehr, oder? Und die Idee ist eigentlich, dass man, oder unser Ansatz ist, dass wir wirklich die Expertise von unseren Kunden, wenn wir jetzt hinten reinbringen, dass wir Interviews führen, dass wir da Zitate auch dann nehmen können, was dem Experten und dem Experten. Und das kannst du eigentlich mit ChatGPT nicht leisten. Und dazu kommt auch, dass Google das immer mehr checkt. Also Google erkennt es immer besser, ob ein Text wirklich von einem Menschen geschrieben wurde oder stark genug post-editiert wurde vielleicht auch von der KI generiert wurde. Und das geht dann auch teilweise über eben Zitate oder Referenzen, Autorenboxen, wie auch immer. Aber da gibt es so ein paar, ja, eigentlich ist es eine gute Lage für uns, um auf den Buch zu kommen, weil menschlicher Content wird immer mehr honoriert, also sowohl für den Lesenden, weil man diese unique perspective reinbringen kann, als auch immer mehr von den Algorithmen, inzwischen der Content wertvoller ist, wenn er zum Beispiel kreiert wurde, weil es irgendwo viel anderen Content gibt, der nicht gerade weiter kreiert wird.
Sehr interessant. Sehr, sehr interessant, diese Perspektive. Okay, ich weiß, du hast noch zwei beziehungsweise drei andere Standbeine. Aber mich würde jetzt vielleicht interessieren, jetzt haben wir den aktuellen Stand ein bisschen skizziert, kommen wir doch mal aber zu der Zeit unmittelbar nach deinem Abschluss. Also du hast jetzt 2016 deinen MAKT abgeschlossen, okay, super. Was ging da so durch deinen Kopf? Also wie bist du in die Berufswelt eingestiegen? Auf welche Netzwerke hast du dich da vielleicht verlassen? Oder wie kam es zu deinem ersten Job?
Also bei mir war eigentlich das Konferenzdolmetschen immer die totale Leidenschaft. In der Zeit bin ich wirklich durchgezogen bis zum Ende des Studiums. Vergleich zu manchen anderen, die vielleicht gemerkt haben, boah, ist doch gar nicht so meins. Oder ich habe jetzt mal den Abschluss fertig gemacht, aber eigentlich will ich in dem Bereich gar nicht arbeiten. Und für mich war aber eigentlich klar, wow, geil, das ist genau das, was ich machen will. und deswegen war eigentlich nur die Selbstständigkeit eine wirkliche Option. Weil Berlin oder Brüssel oder so jetzt nicht in Frage kamen. Und genau, ich bin dann der Liebe wegen nach Zürich gezogen. Mein Mann ist übrigens auch Übersetzer. Wir haben sie gerne zusammen am FTSK kennengelernt. und er war dann schon fertig und hat ein Jobangebot bekommen in Zürich. Und dann war so die Frage, hey, willst du mitkommen? Und ich dachte mir, ja gut, in Germersheim bleibe ich wahrscheinlich eh nicht. So eine größere Stadt wäre wahrscheinlich fürs Dolmetschen von praktischer. Vor allem ohne Französisch in der Region. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm, ich probiere es mal aus. und habe dann tatsächlich mein Netzwerk angezapft, in dem Fall Sabine Seubert, weil ich wusste, dass sie ab und zu in der Schweiz arbeitet. Und sie hat mir dann den Namen von einer anderen Kollegin gegeben, die auch in Germersheim unterrichtet hat, Sabine Nonhebel. Und die hat mich dann gleich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Ich bin in den Berufsverband reingezogen. Also das kann ich wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Geht in den lokalen Berufsverband. Genau, und da gab es dann ein Mentoring-System und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass es nicht sofort durch die Decke ging natürlich. Gell? Also es hat schon eine Weile gedauert. Ich hatte auch dann ein bisschen Nebensätze, irgendwie Nachhilfe oder so, weil die Dolmetschaufträge am Anfang nicht gewählt haben, die Übersetzungsaufträge. Aber so nach und nach habe ich dann festgekreist und bin da besser reingekommen.
Das heißt, am Anfang hast du dann freiberuflich gedolmetscht in der Schweiz?
Genau, und übersetzt, ja.
Was hattest du da für Aufträge? Was hattest du da für Kunden am Anfang?
Also ganz verschieden, wie es beim Dolmetschen wird, gell? Also erstens, blöd gesagt, man nimmt natürlich auch, was man kriegen kann. Aber es ist eigentlich auch das Coole am Dolmetschen, dass du irgendwie ja diesen ganz verschiedenen Themen einarbeitest. Ich glaube, mein allerganzer Auftrag war das Hilfspersonal. Es war richtig cool mit Französisch-Deutsch, also von der C-Sprache in die A-Sprache. Das ist eigentlich auf dem freien Markt auch nicht so oft, dass man wirklich mal Aufträge hat, wo es nicht in beide Richtungen gehen muss. Regisseure und Schauspielerinnen und so sind da gekommen für das Stimmfestival und in der Pause hat man dann das Interview ins Deutsche gedolmetscht mit einer Kollegin zusammen. Ansonsten auch teilweise für eine Zahnklinik, die so Lehrgänge gegeben hat. Das wurde dann sehr stilisiert. Also da hat man dann zu schätzen gewusst, dass man sich, dass man an der Uni gelernt hat, wie man sich wieder neue Themen einarbeitet. Ja, also wirklich ganz unterschiedliche Dinge, Workshops, Schulungen, Präsentationen, einfach was gerade angefallen ist und was, wo ich meine Mentorin mitgenommen habe.
Genau. Das heißt, da hattest du Unterstützung sowohl von deinen Mentoren, von deiner Mentorin, aber auch über den lokalen Berufsverband. So wurdest du als am Anfang gefunden, hauptsächlich, oder?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich hauptsächlich über die Mentoren. Also das Mentoring-Programm kam vom Berufsverband. Und die hat mich dann mitgenommen und dann lernt man halt natürlich auch noch andere Kolleginnen und Kollegen kennen. Und gerade beim Dolmetschen, dadurch, dass man immer zu zweit in der Kabine ist, kommt das dann eigentlich relativ häufig vor, dass man eigentlich eher nicht direkt von den Kunden und Kunden zu Kunden wird, sondern von den Kolleginnen mitgenommen.
Okay, und wie lange hast du das gemacht und warum hast du dann was anderes gefunden?
Ich habe das, ich mache das ja eigentlich immer noch, also es kommt immer noch vor, dass ich ab und zu Dolmetschen gehe, es ist einfach nicht in der Natur des Fokus und es ist auch interessant, dass ich das so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, spätestens mit der Geburt meines Sohnes hatte ich das, glaube ich, auch so ein bisschen verschoben. Am Anfang, wenn du halt jung und ungewohnt bist, dann bist du auch so, oh, Zufall, jetzt darf ich dahin fahren, für den Auftrag in dahin und im Hotel übernachten und krieg das bezahlt und es ist alles super aufregend und geschäftsweise und was weiß ich. wobei das in der Schweiz wirklich so vorkommt, wo die Schweiz so klein ist, dass man auch hier am selben Abend wieder hinfahren kann. Aber man fühlt sich dann so super cool, wenn man das erste Mal in der ersten Klasse fahren kann. Das weiß ich noch. Und dann, wenn du aber ja dann halt Familie hast und so, dann verschiebt sich das auch irgendwie. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist teilweise auch ein sehr schwieriger Markt, was die Bezahlung angeht. Das ist nicht so einfach, den Kundinnen und Kunden zu erklären, warum man zu zweit sein muss, warum das auch einen gewissen Betrag erfordert. Es ist halt oft eher so ein notwendiges Übel. Und ich habe dann nebenbei, also erstens kam dann auch Corona, das sind natürlich in dem Jahr hatte ich auch von recht viele zugesagte Consumer Damage Einsätze, die dann weggebrochen sind, kurz in Corona. Zum Glück gab es auch Stabilität. Aber da hatte ich mich dann sowieso auch schon ein bisschen mehr so mit Lektorats und Texten Richtung weiterentwickelt und mir hat das einfach super gut gefallen, dass die Arbeit auch viel mehr wertgeschätzt wird. Wahrscheinlich, weil die Kundin am Ende so ein Produkt hat und sieht, ah, das ist gut gemacht, da ist ein guter Text. Der bringt was und die Wertschätzung war einfach viel höher als beim Dolmetschen, wo du so in deiner Kabine sitzt und am Ende die Person, die dich bezahlt, ist ja auch gar nicht die, die deine Leistung im Anspruch nimmt. Das war so das eine. Und das andere war einfach, mit der Wertschätzung kam auch da unterm Strich gerechnet, weil die Vergütung war noch teilweise einfach besser, oder? Es ist dann besser bezahlt. Darf, wenn du alles zusammenrechnest mit Reisezeit, mit Vorbereitung fürs Dolmetschen und so kommst du unterm Strich mit einem Lektorat oder einem Marketing-Texte unterm Strich besser weg und sitzt dafür noch gechillt in deinem Homeoffice und kannst noch irgendwie den Text fertig machen und 5 Minuten später dann Kind von der Kita holen. Also es sind, ja, es sind verschiedene Faktoren, aber ja, die Wertschätzung, ja, bringt man große Teile davon.
Kamst du zufällig in das Lektorat rein oder was hat dich da dazu gebracht? Also wenn du sagst, du hattest so eine große Leidenschaft fürs Dolmetschen und hast es so gerne gemacht, wie kam es dazu, dass du auch mal was anderes gemacht hast oder anderes ausprobieren wolltest? War es jetzt wirklich nur der finanzielle Anreiz oder war es auch was anderes?
Also am Anfang war es das Finanzielle, das Klassische ist ja eigentlich, dass du neben dem Dolmetschen übersetzt. Und ich muss dazu sagen, dass mir das Übersetzen auch in der Uni immer total viel Spaß gemacht hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt halt nur, weil ich noch muss und Dolmetschen gerne halt nicht, sondern ich fand es eigentlich auch immer cool. So beides, also beim Dolmetschen hast du so dieses Bam, 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 Adrenalin sofort zu fingern. Und beim Übersetzen fand ich dann eigentlich gerade cool, auch mal länger zu letzten Worten die schönste Lösung zu finden, die beim Dolmetschen meistens selbst nämlich nach dem Kanal fällt, weil es dann schon zu spät ist. Also das fand ich eigentlich schon gerade cool. Und dann lektoriert man oft und dann vielleicht mit Kolleginnen. Ich habe relativ schnell angefangen, dann eigentlich nur noch nach dem CAU-Prinzip zu arbeiten. Also, dass ich mich immer lektorieren lasse und ich auch Kolleginnen lektoriere. Und so habe ich dann eigentlich schnell gemerkt, dass mir das auch total Spaß macht und ich da so ein bisschen meine Seite ausleben kann und jedes Komma suchen kann und so. Und genau, und dann hat auch so ein bisschen eins zum anderen geführt, dass da auch Anfragen kamen von Direktkundinnen und Kunden, dass es gar nicht Übersetzungslektorate waren, sondern direkt deutsche Texte. Also, dass sie sagen, hey, wir haben hier die Inhalte, wir haben da mal was geschrieben, wir kennen uns in dem Bereich aus, aber es klingt einfach nicht so schön. Und wir sind auch nicht ganz sicher, ob so die Konsistenz stimmt, der rote Faden. Teilweise habe ich sie dann auch darauf aufmerksam gemacht. Und das macht mir total Spaß, Leuten zu helfen, ihre Inhalte, die sie einfach inhaltlich so super können, dann auch noch auf das sprachliche Niveau zu heben, das einfach dazu passt. Das ist, ja, macht einfach Spaß.
Das heißt, da wurden schon die Fundamente gelegt für deine heutige Content-Marketing.
Ja, absolut. Ne?
Okay.
Ja, nachher hat alles einen Sinn, gell?
Im Intro habe ich gesagt, dass du auch als Respeakerin beziehungsweise Live-Untertitlerin und Schriftdolmetscherin gearbeitet hast. Was hat es damit auf sich? Und was ist das? Und das ist jetzt ein ganz anderer Bereich. Das ist jetzt audiovisuell. Das ist, hat auch, also es ist im Fernsehen, sowas. Wie kamst du denn darin dazu und warum?
Ja, eigentlich fast auch Zufall irgendwie. Ich habe tatsächlich, als ich die Masterarbeit noch geschrieben habe und noch in Germersheim war, hatte ich eine Werkstatt bestanden bei ZDF Digital in Mainz. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich darauf kam, dass ich eine Option sein kann, aber ständig über irgendeine Kommilitonin, die das oft gemacht hat. Ah ja, mir fällt gerade nicht. Genau, die hatte das empfohlen, dass das eigentlich cool ist und vor allem für Dolmetschstudierende interessant ist, weil man bei der Live-Untertitelung so eine Spracherkennung benutzt und dann sozusagen gleichzeitig hören und diktieren muss und dann korrigieren muss. Und diese Gleichzeitigkeit und mit dem Sprechen ist das eigentlich fast, wo man schon sehr gute Voraussetzungen nimmt, wenn man eben Dolmetsch simultan dolmetscht. Genau, und dann hatte ich dort diese Werkstudentenstelle und dadurch, dass ich dann schon wusste, dass das eine Option ist und eigentlich ganz cool ist, habe ich mich dann in der Schweiz auch umgehört und da auch über Kolleginnen aus dem Berufsverband dann glaube ich auch, also die Schweiz ist klein, jeder kann gehen und da machen das auch ganz viele Studis und auch schon fertige Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen, die dann einfach das noch als Nebenjob machen. Und du sagtest jetzt so, ja, es ist jetzt wieder so ein ganz anderer Bereich in audiovisuell, aber es ist eigentlich witzig, weil da wusste viel alles, was ich mache. Allein betrachtet, es sieht so mega weit auseinander aus, aber eigentlich, wenn man es sich genau anschaut, dann sind überall so Überschneidungspunkte. Also, als wären meine drei Standbeine auch so ein bisschen so Kreise, die sich überlaufen. Und in der Live-Untertitelung hast du halt eben genau diese Fähigkeit nach dem Simultandolmetschen, mit dem Hören, Reden, schon weiterdenken, weiterhören und so weiter. Und du hast aber gleichzeitig auch ganz stark diese Lektoratskompetenz, also weil du die Texte schnell korrigieren musst oder auch Texte, die von den Kolleginnen und Kollegen Untertitel, die geschrieben wurden, korrigieren muss, damit die dann live richtig über den Sender gehen. Also es greift alles so ineinander und ganz, ganz viele, die da arbeiten in dem Bereich, kommen auf den Übersetzung vom Dolmetschbereich. Genau.
Und war das, also jetzt ZDF Digital, das ist ja in Deutschland, warst du dann in der Schweiz aber tätig?
Genau, ja. Ich habe dann in der Schweiz gestartet, was jetzt von da, okay. Weil ich wusste, es sind ja Untertitel, also nicht übersetzte Untertitel, sondern barrierefrei, also in Deutsch-Deutsch, für hörgeschädigte Personen oder wenn man in der Bar, machen sie teilweise die Untertitel an, weil man den Ton gar nicht hört oder so. Genau, und ich wusste, dass diese barrierefreien, also da gibt es auch gesetzliche Vorgaben, wie viel Prozent des Programms vom öffentlich-rechtlichen, von den öffentlich-rechtlichen Untertitel sein muss. Das heißt, mir war klar, dass es jetzt im Erfolg auch geben muss. Und hatte das Glück, dass es zufällig auch in Zürich gemacht wird. Genau. Also es war dann aber fürs weiterführende Klasse.
Okay. So, wir haben gerade eben vom Respeaking gesprochen. Magst du uns erklären, was Respeaking ist und wie man ja den Alltag als Respeaker, Respeakerin vorstellen muss?
Also ja, so ein bisschen das, was das heißt, man spricht nach, was im Original gesprochen wird und diktiert sozusagen das, was man hört. Also nehmen wir es an, die Tagesschau, die heißt in der Deutschschweiz auch so, das Bank. Da wird erzählt, werden die Berichte vorgelesen vom Teleprompter und als Respeakerin sitze ich jetzt da und wenn es ganz live ist, spreche ich nach, was gesprochen wird, in eine Diktiersoftware, die mir das verschriftlicht. Da sehe ich das auf meinem Bildschirm als Untertitel und wenn der so schon korrekt ist, schicke ich den sofort raus. Und wenn nicht, dann greife ich noch rein und korrigiere noch was, zum Beispiel, weil was falsch erkannt wurde. Und es gibt natürlich auch Bestrebungen und immer mehr Tests, dass das auch automatisiert gemacht wird. Also, dass man quasi sozusagen die Spracherkennung direkt an den Moderator, die Moderatorin dranhängt. Das geht aber deshalb noch nicht ganz so gut, weil bei den Untertiteln auch darauf geachtet werden muss, dass man es lesen kann. Das heißt, als Respeakerin raschst du auch, du gehst nicht jede Schleife mit. Wenn Fehler gemacht werden, sprichst du die Fehler nicht mit. Genau, du kürzt, damit es besser lesbar ist. Und du sprichst auch anders, du sprichst extra monoton, damit dich das System gut erkennt. Und die Erkennung ist zum Beispiel gar nicht so gut, wenn es direkt live von der Moderatorin gemacht worden wäre. Aber kurz gesagt, du sprichst nach, diktierst in ein Spracherkennungssystem und das wird dann in Untertitel umgewandelt.
Also das heißt, wir haben jetzt Shadowing vom Dolmetschen und wir haben eine Transkription gleichzeitig, also dann einen Text-to-Speech angehängt am Shadowing. Nicht Text-to-Speech, Speech-to-Text, so rum. Genau, Speech-to-Text angehängt an Shadowing. Und der Grund, warum man das macht, ist, weil die KI noch nicht so gut ist, alles zu erkennen und sie ist vor allem nicht gut darin, die Untertitel auch in Untertitelform zu bringen, so zusammengefasst.
Genau, ja. Das ist gut zusammengefasst, weil dann zum Beispiel auch der Next Step ist dann auch, dass man schaut, dass zum Beispiel die Umbrüche auch gleich noch schön sind, also zum Beispiel, dass nach dem Komma der Zeilenumbruch ist, damit man es besser lesen kann. Genau. Das ist Respeaking und bei der Live-Untertitelung gibt es überhaupt auch Quelle, da hat man vorher schon die Texte von den Journalistinnen und Journalisten und bereitet die schon mal vor, aber weil die Sendung live ist, muss man die live raussenden, weil man die nicht timen kann, wie jetzt bei eingebrannten Untertiteln. Also die Kolleginnen und Kollegen, die das auf Vollzeitbasis machen, die haben ja auch wirklich einen spannenden Berufsalltag und wechseln da zwischen vorbereiteten Untertiteln, getimten Untertiteln und dann zum Beispiel Sport, wo es wirklich ganz live ist und nicht, also außer den Namen, nicht vorbereitet werden kann. Also auch ein echt cooler Bereich und ja, kann man auf jeden Fall auch mit dem Studium in Germersheim gut einsteigen.
Genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Also das ist ja etwas, was wir in Germersheim jetzt nicht wirklich unterrichten. Also okay, das Shadowing vom MAKD, okay, und dann so die technische Komponente auch vom Fach übersetzen, aber das ist etwas, eine Art des Dolmetschens, der Kommunikation, die wir in Germersheim gar nicht so in dieser Form unterrichten. Musstest du da irgendwie irgendwelche Fortbildungen machen, um das zu können? Oder hat man nie geglaubt, Germersheimer Abschluss, nehmen wir.
So ähnlich. Nein, also ich weiß ich, beim ZDF Digital haben sie sicherlich gedacht, naja, den Germa-Film hatten wir schon einige Studis und da ist das Niveau ganz gut. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. In der Schweiz hatte ich dann natürlich schon ZDF Digital im Lebenslauf, also Sport it all, so kann ich nicht auf. Aber nein, man kriegt dann eine Ausbildung on the job. Also du kriegst im Endeffekt eine interne Ausbildung dort, wo du auch Zeiten zugeteilt kriegst, in denen du dann üben kannst und dafür schon bezahlt wirst. Das funktioniert ist. Genau, und dann machst du einfach Sendung und wirst jedes Mal ein bisschen besser und holst dir noch Tipps von denen, die schon länger dabei sind. Aber es ist, glaube ich, so ein Klassiker von, ja, also ich glaube, inzwischen gibt es auch so eine Weiterbildung an der Schweizer Uni dafür, aber ehrlich gesagt, dann ist es ja, on the job.
Denkst du, Germersheim, also hättest du auch was anderes studieren können und wärst dann trotzdem da, wo du jetzt bist? Wie nützlich war das Studium am FTSK für deinen beruflichen Werdegang?
Also ich habe mir die Frage offen gestellt, vor allem mit Blick auf das Marketing, weil ich da manchmal natürlich schon merke, dass ich im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen, die einen Marketing-Hintergrund haben, einen Kommunikations-Hintergrund haben, dann vielleicht fachlich doch noch in manchen Punkten, wo ich ganz mithalten kann oder noch nicht mithalten kann. Und andererseits würde ich eigentlich nicht missen wollen, weil ich merke dann schon, dass es gerade so mit sprachlichen Sachen, also erst ist es auch cool, dass ich auch gefragt werde und ich bin sozusagen die Go-to-Sprach-Nerd im Team. das ist da ganz cool, weil man einfach auch Texte ganz anders unterschreiben kann, wenn man irgendwie sich seiner Sache sicher ist und weiß, man muss jetzt nicht um tausend Sachen nachschauen oder man weiß, die Komma ist das Ziel einfach. Und das haben ehrlich gesagt im Marketing-Kommunikationsbereich auch nicht mehr alle, dass sie wirklich behaupten können, sie können einwandfrei Deutsch schreiben. Das ist wirklich was, was sie das gerne schon mitgenommen hat. Und also das Dolmetschen natürlich, das geht nicht. Also Konferenzdolmetschen kannst du ja sowieso nicht ohne das Konferenzdolmetschstudium. Und selbst das Dolmetschen bei den Behörden konsekutiv, da packt man nach Ewigkeit mal wieder den Blog aus und die Notizen zertätig. und das machen natürlich für kleinere Sprachen, machen das natürlich viele, die das nicht studiert haben, weil es die Studien teilweise gar nicht gibt. Aber für Englisch, Französisch, die großen Sprachen bei den Behörden ist es auch sehr hilfreich. Das Dolmetschstudium zu haben, aber vor allem auch diese, wie gehe ich an ein neues Thema ran, wie arbeite ich mich ein. Also ich habe zunächst gerade einen großen Fall gehabt, bei dem ich immer wieder war, von der Staatsanwaltschaft 3 heißen die, diesen Verwirrungsdiskriminierung nicht geht. Und das ist dann halt schon nochmal ein ganz anderes Niveau, wenn es dann um irgendwelche Holdings geht oder Patentrechte. Und, ja, da merkst du dann schon, dass es auf jeden Fall geholfen hat, wenn du weißt, wie wirklich schnell in neue Terminologie einarbeiten kannst du auch gewisse Zusammenhänge verstehen kannst. ja, weil dir das halt mitgegeben wurde in der Umzahn.
Du klingst auf jeden Fall sehr fasziniert und du hast diese Leidenschaft. Das ist, ich finde das sehr cool. Mal eine andere Frage und zwar, wir haben jetzt über Marketing gesprochen und du arbeitest auch in dem Marketing. Wie wichtig ist Marketing und Vermarktung deiner Person und deiner Dienstleistungen als Sprachennerd für deinen beruflichen Erfolg gewesen und wie wichtig ist es heute? Also wie wichtig ist es, dass wir uns als Übersetzer und Dolmetscher und allgemein Sprachexperten uns im Alltag gut vermarkten können und wie lernt man das, deiner Meinung nach?
Also meiner Meinung nach ist das absolut grundlegend. Und da meine ich jetzt Marketing gar nicht so unbedingt, dass jetzt alle einen Blog haben müssen und alle irgendwie Bescheid wissen müssen, wie sie sich auf Social Media positionieren und so. Das hilft natürlich. Aber da geht auch ganz viel über das Netzwerk und Mund zu Mund. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist eigentlich ganz noch einen Schritt vorher so zu wissen, was man kann und was die eigene Dienstleistung wert ist und auch zu übersetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, die eigenen Skills in das, was dann der Mehrwert am Ende für die Kundinnen und Kunden ist. Und da sehe ich, dass so ganz viele nicht machen oder man das dann so ein bisschen auf seinem hohen Ross und denkt, oh, ich habe Dolmetschen im Germersheim studiert. Aber sorry to be honest with you, aber die Welt hat nicht auf dich gewartet. Also ich glaube, das mussten die meisten von Studium erstmal lernen. Und gleichzeitig ist es aber auch manchmal so, dass man vielleicht das eigene Licht zu sehr unter den Scheffel stellt, im Sinne von, ah ja, das ist ein geisteswissenschaftliches Studium, jetzt kann ich halt Sprachen, aber andere können auch gut Englisch oder so. Und was mache ich jetzt eigentlich damit oder was ist das eigentlich wert? Und da kann ich eigentlich nur appellieren, macht euch diesen Wert klar. Das kann man vielleicht auch an der Uni noch ein bisschen besser mitgeben. Wir hatten zwar auch im Konferenzsommer schon so einen Freiwilligenkurs in Professionalisierung, das war sehr, sehr hilfreich. Aber da muss man auch selber so ein bisschen hinterher sein und auch mal aus seiner gerne kein Bubble so ein bisschen rauskommen, um zu lernen. Auf der einen Seite, dass man die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen hat und auf der anderen Seite aber auch, dass es Leute gibt, die wirklich das brauchen, was man bieten kann und die wirklich gutes Geld dafür zahlen, dass man ihnen einen Text schöner macht und korrigiert. Also ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Genau. Und was ich auch nur jeder ans Herz legen kann, ist, den unternehmerischen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Also man macht sich selbstständig, wenn man das möchte, vor allem wenn man dolmetschen möchte, und hat aber am Anfang eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was muss ich dann pro Stunde verlangen? Was ist denn meine Trainingsgrenze? Wie viel muss ich mal rechnen, um die Zeit tracken? Wie lange brauche ich dann für die Vorbereitung, für die Reise und alles? Und was kommt denn dann effektiv als Stundensatz eigentlich raus? Anstatt einfach nur zu sagen, ah ja, das ist jetzt halt der Tagessatz, den nehme ich. Was ist mit der Altersvorsorge? Was ist mit den Versicherungen? Da kriegt man teilweise schon ganz viel mit in diesem Professionalisierungskurs, aber da kann ich auch wirklich nur mich wiederholen, geht in den Berufsverband, da wird euch da geholfen, damit man auch am Ende irgendwie von seiner Arbeit leben kann und nicht einfach, ja gut, ich lebe halt übersetzen, aber am Ende geht's nur aus, wenn mein Partner, meine Partnerin zahlt, ist auch nicht wunderbar, also.
Ja. Letzte Frage. Du hast ja so viel Unterschiedliches gemacht in deiner Karriere. Wie geht es denn jetzt weiter für dich?
Also im Moment bin ich, glaube ich, ganz happy, wie es ist mit den verschiedenen Standbeinen. Ich habe diese 60% Anstellung im Content Marketing ja erst im Juni also im April mit 40% dann aufgestockt und jetzt seit Juni 60%. Das heißt, das ist eigentlich noch alles total neu und aufregend und ich lerne total still. Und werde auch super unterstützt mit Coaching und Weiterbildung on the job. Das heißt, das ist eigentlich jetzt erstmal so die Zukunft. Genau, und gleichzeitig würde ich aber die anderen Stellenbeine nicht aufgeben wollen, weil ich auch cool finde, diese Abwechslung zu haben. Ich habe auch das Gefühl, es befruchtet sich total gegenseitig. Also im Moment ganz langweilig, bleibt erstmal alles so wie es ist. Und wenn du mich jetzt ganz klassisch fragst, wo siehst du dich in 40 Jahren, kann ich dir das gar nicht beantworten. Aber ich bin gerade wirklich glücklich, wie es gelaufen ist und kann auf jeden Fall nur betonen, dass ja, genau, es eine super Zeit war und mich auch die Uni total gut auf das vorbereitet hat, was ich jetzt mache. Und das ist, ja, das ist was ich auch von den anderen Alumni schon gehört habe oder von vielen Alumni höre. Und das ist Wahnsinn in meinem Kreis, Bekanntenkreis, was da Ex-Gernis alles machen, dann im Rest Bereich ist ja alles schön. Also ich würde es auf jeden Fall nicht missen wollen und ich würde es genauso wieder machen.
Das ist sehr gut zu hören. Und Ex-Alumnis, Ex-Germersheimer Studierende. Genauso haben wir uns ja auch ein bisschen auf diesen Podcast gefunden. Also wir haben die Folge mit Julian Hamm hochgeladen und dann genau. War es auf LinkedIn und dann haben wir uns irgendwie in den Kommentaren gefunden und dann, hey, wollen wir auch nicht einen Podcast machen? Und ja, jetzt sind wir hier.
Eigentlich war es erst so ein Witz von Julian, so, hey, oder, ja, mach
doch
auch. Und ich so, ja, klar. Und ein paar Monate später.
Ja.
Genau, haben wir das Also es zeigt Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk.
Ja, und der FTSK ist auch aktiv auf sozialen Medien.
Ja, kann ich dich nur loben.
Okay, Anna, wir könnten noch sehr, 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 sehr viel mehr reden über deinen Job und ja, das ganze Berufsfeld der Sprachendienstleistungen. Wir sind so am Ende unserer Zeit allerdings. Ja, wir konnten nicht alle Fragen klären, die wir hier aufgeschrieben hatten.
Ich lache zu viel, sorry.
Nein, es ist sehr, sehr spannend gewesen und es geht ja auch nicht darum, stur diese Liste abzuarbeiten, sondern einfach uns ein besseres Bild zu verschaffen über die Arbeit der ehemaligen Germersheimer Studierenden und was man alles machen kann, wenn man hier studiert danach. Daher, ich habe jetzt drei schnelle Entscheidungsfragen für dich. Du musst sie zum Schluss jetzt so intuitiv, spontan wie möglich beantworten, ohne lang nachzudenken. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Diese Frage hatte ich ähnlich schon mal gestellt in der letzten Folge und ich passe die jetzt ein bisschen an. Deswegen Winter in Griechenland oder Sommer in der Schweiz?
Sommer in der Schweiz.
Sorry. Sommer in der Schweiz.
Also am liebsten Sommer in Griechenland, aber wenn ich das sagen muss, dann Sommer in der Schweiz sehr unterbewertet. Sehr, sehr geil.
Okay, dann Kaffeecreme oder Freddo Espresso?
Frappé.
Frappé, also das für alle, die es jetzt nicht wissen, Frappé ist eine griechische Kaffeespezialität. Da wird Instant-Kaffee mit kaltem Wasser erstmal aufgeschäumt und dann noch Milch und Eiswürfel und Wasser hinzugefügt. Und Freddo Espresso ist einfach kalter Espresso, den es auch in Griechenland gibt. Und ja, das ist schon auch so eine Kultur. Ja. Okay, und da du auch jetzt ja in den Alpen wohnst, würdest du am Wochenende eher wandern gehen oder zu Hause chillen?
Zu Hause chillen ist öfter der Fall, aber wir nutzen natürlich schon auch, dass es hier noch Berge gibt. Wobei Zürich ist ja auch gar nicht so gut gelegen, aber mir hat es natürlich trotzdem nicht weit. Also ja, wir gehen gerne mal wandern, weil gerade mit drei Standbeinen und Kind ist dann doch meistens das Chill. Wie gesagt, Vorsicht zu gehen.
Ich verstehe absolut. Ja. Okay, Anna, dann wünsche ich dir noch alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß weiterhin in deinem Alltag, in deinem Berufsalltag, in deinem privaten Alltag. Viele Grüße an deine Familie. Genau, ich wünsche dir noch alles Gute und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrung mit uns geteilt hast beim Podcast. In diesem Sinne, danke dir und ja, freue mich, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.